Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zum Castrop-Rauxel-Podcast. Ich heiße Tobias Weckenbrock, hatte jetzt mal eine kurze Osterpause und freue mich darum jetzt umso mehr, dass du in Episode 145 am 24. April 2025 als Hörer oder Hörerin dabei bist. Du hast vermutlich schon gemerkt, dass wir nicht mehr Freitagnachmittag die neue Episode veröffentlichen, sondern schon Donnerstagmorgen. Ich hoffe, dass das in deinem Sinne ist. Du darfst uns also gleich am Donnerstag hören, wenn du magst, oder gern auch, wie gehabt, noch am Freitagabend oder am Wochenende. Mach es einfach so, wie es dir am besten passt. Wenn du uns dazu mal Feedback geben möchtest, also dazu oder zu unseren Inhalten, dann schreib uns an podcast@ruhrnachrichten.de. Also eine E-Mail an podcast@ruhrnachrichten.de. Das reicht schon und ich verspreche, wir lesen alles. So wie die Mail von unserer Stammhörerin Wiebke, über die wir uns total gefreut haben. Sie hat uns geschrieben, dass sie uns jede Woche hört und dass sie uns auch schon weiterempfohlen hat. Also sie hat ganz konkret ihren Eltern empfohlen, den Podcast zu abonnieren und damit quasi in die Welt der Podcasts mitgenommen. Das ist doch mal ein richtiges Lob. Den ersten Podcast, den man hört, muss ganz klar natürlich der Podcast aus Castrop-Rauxel sein. Das ist vorbildlich, liebe Wiebke. Ganz herzlichen Dank dafür. Konkret wollte sie eigentlich über uns den Kontakt herstellen zu Ina Friebe für eine, Projektwoche in ihrer Schule. Wisst ihr noch, Ina Friebe, das ist die Frau aus Castrop-Rauxel, die sich in der Seenotrettung im Mittelmeer für Flüchtlinge engagiert. Sie war im Januar bei uns in einer Sonderfolge zu Gast und das war sicher eine besonders beeindruckende Episode, die auch sehr vielen anderen Hörern im Gedächtnis geblieben ist. Heute wollen wir aber über etwas anderes sprechen, über eine große Zahl an Einbrüchen in Castrop-Rauxel in den zurückliegenden Tagen und Wochen und über einen besonderen Zufluchtsort für Tiere in unserer Stadt, dessen Existenz auf dem Spiel steht. Dafür sind Teve Schäfer und Luca Fühlgraf gleich bei mir im Studio. Bevor wir dann tief in diese zwei Hauptthemen einsteigen, gibt es aber erst einmal Kurznachrichten. Kleinkind gestorben. Große Trauer gibt es in Castrop-Rauxel nach dem Tod eines Jungen, der nur 1,5 Jahre alt wurde. Das Kind starb Ostermontag gegen 11.15 Uhr in einem Wohnhaus infolge eines tragischen Unglücks. Ein Gegenstand soll auf das Kind gefallen sein, sagte uns die Polizei. Sie wurde dabei aber nicht konkreter. Hinweise auf ein Fremdverschulden sehe die Polizei jedenfalls nicht, sagte uns die Sprecherin am Dienstag. Fusioniert. 6 Kirchengemeinden im Castrop-Rauxler Süden sind nun zu einer Pfarrei zusammengeschlossen worden. Darüber habt ihr im Podcast auch schon mal was gehört. Die neue Gemeinde heißt schlicht und einfach St. Lambertus und hat das jetzt am Ostermontag in einem Festgottesdienst gefeiert. Die Kirchen St. Marien, St. Elisabeth, St. Franziskus, Heilige Schutzengel und Heiligkreuz behalten aber ihre Namen und auch ihre Standorte. Eine, sogenannte Immobilienstrategie folgt dann als nächstes. Möglicherweise müssen in diesem Zuge dann 2, vielleicht sogar 3 der Standorte auf Dauer aufgegeben werden, denn die Kirche schrumpft. Erster Kandidat ganz sicher dafür ist St. Franziskus auf Schwerin, wo es schon seit Jahren Umbauplanungen für die Kirche gibt. Auf lange Sicht könnte St. Lambertus dann sogar Teil einer noch größeren Einheit werden, eines Seelsorgeraumes Herne Castrop-Rauxel. Die Tendenz geht dahin, das heutige Dekanat Emschertal noch enger zusammenzubinden und dann auch Corpus Christi im Norden und St. Lambertus im Süden der Stadt zu fusionieren. Mietspiegel. Du wohnst in Castrop-Rauxel zur Miete, dann solltest du mitmachen und dem Aufruf der Stadtverwaltung folgen. Die ermittelt nämlich dem nächsten neuen Mietspiegel. Das ist eine Übersicht, wie hoch die Mieten in Castrop-Rauxel sind und vergleicht das mit den Vorjahren. Es entsteht so also eine Art Leitplanke für Vermieter und Mieter, an denen sie ihre eigenen Mieten ausrichten können. Wer zur Miete wohnt, kann einfach einen Fragebogen ausfüllen. Das kann man online tun oder auf Papier. Die Bögen dazu gibt es im Rathaus und bei den Mietervereinen, die es hier in Castrop-Rauxel gibt. Das Ausfüllen dauert nur ein paar Minuten und je mehr Leute mitmachen, desto genauer wird am Ende das Ergebnis. Hühner. Die Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel hält seit einigen Monaten eigene Hühner in einem Gehege. Das Gefängnis in Ickern bietet inhaftierten Straftätern eine Beschäftigung und kommt damit ihrem Auftrag nach, die Menschen im offenen Vollzug zu resozialisieren. Also letztlich an das Leben in Freiheit wieder heranzuführen. Zwei Häftlinge berichteten uns jetzt, dass die Arbeit mit den Tieren ihnen richtig Spaß mache. Weil es sich um Hühner handelt, die ohne die Arbeit in der JVA wohl gestorben wären, bekommt das auch noch einen besonders emotionalen Anstrich. Und das merkt man dann auch den Straftätern an. Das hat uns zumindest die für das Angebot zuständige Vollzugsbeamtin berichtet. Die Häftlinge in Ickern, es sind also bis zu 560 gleichzeitig, arbeiten entweder auf dem Areal des Meisenhofs, in Werkstätten oder anderen Beschäftigungsmöglichkeiten oder im Umfeld. Einige gehen auch in Regeljobs in der freien Wirtschaft. Sie können dafür dann das Gelände tagsüber verlassen. Zu all diesen Themen gibt es weiterführende Links in den Shownotes dieser Folge. Das heißt, da klickt doch bitte einfach rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Und damit begrüße ich jetzt Luca Füllgraf, mit dem es heute übrigens auch um Tiere geht. Wir sprechen über einen Rückzugsort mit Luca. Ich grüße dich erstmal hier im Studio. Hallo.
Hi.
Dieses Studio ist ja so ein bisschen mein Rückzugsort hier aus der Redaktion heraus. Da muss ich nicht neben euch sitzen und euer lautes Telefonieren und Recherchieren hören. Was ist dein liebster Rückzugsort?
Uff, ich war hier in Castrop, würde ich fast sagen, am Schellenberg in der Kleingartenanlage. Da saß ich mal irgendwann mit unserer alten Kollegin Nora Wager mittags zum Essen. Da war nichts los. Unter der Woche und das war super. Wir haben irgendwie Mittag dort gegessen, die Schmetterlinge flogen um uns rum, es war richtig idyllisch.
So, ist es auch idyllisch bei Elke Balz? Das ist nämlich der Rückzugsort für Tiere, über den wir heute eigentlich sprechen wollen.
Und ist ja gar nicht weit weg von meinem Rückzugsort.
Ja, das Refugium für Tiere in Not. Darüber sprechen wir, weil es das vielleicht bald nicht mehr gibt. Also lass uns erstmal sagen, was ist das überhaupt?
Ja, da würde ich vielleicht dir direkt mal den Ball zurückspielen, weil du warst schon dort, ich war noch nie dort. Ich habe ein altes Video von dir gesehen vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, da war es einer der 13 wichtigsten Orte hier in Castrop-Rauxel und Elke Balz hatte dich eingeladen.
Ja, witzig war das, genau. Ich habe einfach die Leser eingeladen, als ich neu hier war, mich mal, einzuladen zu sich. Also sich ihren liebsten Ort in der ganzen Stadt zu zeigen und da war ich tatsächlich bei Elke Balz oben auf dem Berg, also gar nicht weit hier von der Altstadt, wenn man von der Ringstraße aus diesen Fußgängerweg hochläuft, dann ist man fast schon da. Und da hat sie mir ihr Refugium gezeigt, weil das ist so ein Haus, da wohnt sie, da hat sie einen großen Garten und in diesem Haus und im Garten lebt sie mit sehr vielen Tieren zusammen und da sind auch ein paar Ehrenamtler, die sie unterstützen. Und zwar, kümmerte sie sich damals schon um Tiere, die sonst möglicherweise gar nicht länger hätten leben können, weil sie vielleicht zur Schlachtbank geführt worden wären oder eingeschläfert. Im Prinzip so eine Art, Alterswohnsitz, Altersruhestandsitz für Tiere. Esel, Schafe, Hunde, ich weiß gar nicht mehr, was da noch alles für Tiere waren.
Ja, schön gesagt. Also ich finde, ich habe gelesen oder sie hat es erzählt, es waren mal bis zu 22 Katzen, war so die Hochzahl, 11 Hunde zur gleichen Zeit, irgendwie 8 davon richtig große Hunde, eben diese Esel, viel Geflügel auch, Gänse, Hühner, also alles, was man sich so vorstellen kann. Es gab einen Teich, ich weiß nicht, ob da auch Fische drin waren, aber ich glaube zumindest irgendwie diese Gänse waren immer in diesem Teich. Der ganze Garten war so auf verschiedenen, so ein bisschen mehrere Ebenen. Das Haus ist ja ihr Elternhaus und diesen Verein hat sie, glaube ich, 2007 gegründet, nachdem sie dann als Lehrerin am EBG in Pension gegangen ist.
So, und was ist jetzt los? Ich glaube, sie ist einfach älter geworden, die gute Elke Balz, ne?
Genau, also es gab ein Video von einem Bochumer, Philipp Gölitz heißt der, der bezeichnet sich selbst als der kulturelle Entwicklungshelfer. Und den hat sie offenbar angesprochen oder die beiden sind irgendwie in Kontakt gekommen und er vermarktet jetzt so ein bisschen diesen Verein, eben weil sie ein bisschen älter geworden ist. Sie ist über 80 Jahre alt und geht auch mit ihrem Alter irgendwie sehr ohne Scheuklappen um, ist sich, glaube ich, dessen sehr bewusst. Sie sagte, ja, sie ist gealtert und sie kann jetzt auch nicht mehr all das machen, was sie jahrelang irgendwie diesen Tieren geboten hat. Deswegen hat sie auch das bisschen reduziert. Es sind mittlerweile deutlich weniger Tiere. Auch alle Tiere, die noch da sind, sind älter. Das heißt, sie sagt, sie würde ungern, wenn sie dann irgendwann stirbt, überhaupt Tiere hinterlassen. Es sei denn so ein bisschen, wenn der Verein jetzt wiederbelebt wird, weil er scheint ein bisschen eingeschlafen zu sein über die letzten Jahre.
Ich erinnere mich auf jeden Fall noch an Tage der offenen Tür. Das hatten die so einmal im Jahr. Da konnte man da ein bisschen oft auch so vegane Sachen und vegetarische Sachen essen, ein bisschen einkaufen. Da waren dann auch oft, weiß ich nicht, Leute von den Linken aus der Partei mit dabei, die das unterstützt haben zum Beispiel. Aber auch andere Weggefährten und Freunde von ihr. Und man konnte den Hof begutachten, ein bisschen rumlaufen, sich das anschauen, und irgendwie war das eigentlich immer sehr romantisch, so mit Blick den Hang runter über St. Lambertus und die Lutherkirche hier in die Altstadt rein, irgendwie eine schöne Anlage grundsätzlich, aber natürlich ein älteres Haus und so mit bestimmt ultra viel Arbeit verbunden. Ja, wie sieht's denn da jetzt aus? Also was geht denn aus dem Video hervor? Was wird jetzt konkret gesucht oder gebraucht?
Das, also ganz konkret ist ein bisschen schwierig, weil also es geht vor allem um diesen Verein. Also der Verein braucht Leute, die ihn am Leben halten, so wie das bei jedem Verein ist und viele Vereine irgendwie in den letzten Jahren zu kämpfen haben. Ich weiß nicht, Sportvereine oder eben halt auch diese Tierschutzvereine oder Tierrechtsvereine, wie sie, glaube ich, immer sagt, weil sie die Rechte der Tiere im Blick hat und nicht nur den Schutz. Ja, da werden halt Menschen gesucht, und jetzt eine erste Nachricht klang auch schon so, als wenn sich schon ein paar gefunden hätten, die diesen Verein halt am Leben halten, wiederbeleben. Aber es geht auch um diese Immobilie, die dazu gehört, eben dieses Haus an dem Hang, von dem du gerade schon gesprochen hast. Denn sie sagt, dass wenn sie irgendwann versterben sollte, wird auch das Haus und dieses Grundstück, 3000 Quadratmeter groß, in den Besitz dieses Vereins übergehen. Und wer auch immer dann diesen Verein führt, wiederbelebt, für den stehen die Chancen, glaube ich, auch nicht schlecht, irgendwann in diesem Haus zu wohnen.
Genau, man muss das natürlich wollen. Also man lebt da wirklich ja mit den Tieren dann auch sehr, sehr eng zusammen. Aber es ist, glaube ich, trotzdem halt eine erfüllende Arbeit. Vielleicht genauso, wie sie das im Ruhestand ganz intensiv gemacht hat, wäre das ja für andere auch nochmal eine Möglichkeit, ihren Altersruhesitz dann noch irgendwie zu finden, aber auch noch eine erfüllende Aufgabe dabei zu haben.
Aber ja. Elke Balz sagt auch, man muss es sich gründlich überlegen. Also sie sagt, sie hat in all den Jahren, gerade wahrscheinlich auch bei diesen Festen, sehr viele Leute irgendwie auf diesem Hof gehabt, die im ersten Moment sagten, oh, das ist ja super, das wäre mein Traum. Aber es geht natürlich damit einher, sie sagt, du hast keinen Urlaub, du hast keinen Weihnachten, du hast Geburtstag, aber diesen Geburtstag wirst du eben unter anderem damit verbringen, Tiere zu füttern, Tiere zu umsorgen, Tiere zu pflegen. Ja, du hast jetzt nicht super viel Freizeit irgendwie in so einer ländlichen Idylle, zumindest nicht nur.
Das ist ja eigentlich sehr, sehr offen, dass sie da so transparent mit umgeht, in der Hoffnung, dass sie jemanden findet, aber auch jemanden, der da eben verantwortungsvoll mit umgeht und nicht das so als reines Hobby und Spaß irgendwie betrachtet.
Ja, nicht, dass wir jetzt so einen Immobilienhai haben, der auf einmal für ein Jahr lang irgendwie seine große Liebe für die Tiere entdeckt und dann irgendwann sagt, ja, jetzt habe ich dieses Haus. Ich glaube, dass genau sowas soll eben damit vermieden werden.
Grundsätzlich ist vielleicht noch zu sagen, also das ist ein eingetragener Verein, der vollkommen unabhängig von anderen Tierschutzorganisationen ist, also seien es größere Dachverbände oder auch hier der Tierschutzverein Castrop-Rauxel mit dem Tierheim. Das sind unterschiedliche Baustellen und Dinge. Ein Team für Tiere gibt's auch noch. Also die sprechen die sich mal ab, aber die hängen jetzt nicht so zusammen, dass man da Sorge haben muss, dass das jetzt irgendwie unterwandert oder von anderen übernommen wird. Ne?
Ja, Elke Balz hat sich ja auch bei uns in der Zeitung immer mal wieder mit Leserbriefen irgendwie zu Wort gemeldet und so ein bisschen ja auch gesagt, gerade wenn es dann mal um den Tierschutzverein ging oder so, dass ja man hofft das immer, dass alle Tierschützer irgendwie so Hand in Hand arbeiten, aber es gibt auch unter den Tierschützern irgendwie so, ist jeder möchte gern der beste Tierschützer sein und ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Das muss man ihr zugutehalten. Große Skandale oder Ähnliches haben wir aus dem Hause Balz und dem Refugium für Tiere in Not eigentlich nie gehört. Und ich finde, das ist schon viel wert und so sollte es ja irgendwie eigentlich auch sein.
Und bleiben.
Hoffen wir, dass es da weitergeht. Luca, dir vielen Dank für den Einblick und bis nächste Woche oder so.
Bis bald.
Ciao. Bevor wir zu unserem zweiten großen Thema der Woche kommen, schiebe ich einen Werbeblock ein. Unser Medienhaus sucht Sales Manager für unsere Standorte am Dortmunder Hafen und in Mahl. In top modernen und richtig schicken neuen Bürogebäuden. Ein Sales Manager verkauft Digital- und Print-Werbung unterschiedlicher Art für unsere Kunden im Ruhrgebiet und im Münsterland. Am Ende soll also so ein Sales Manager neue Kunden für unsere Partner erschließen. Unser Haus bietet diesen Sales Managern die Möglichkeit, ihren Weg zum Verkaufsabschluss selbst zu finden. Wir bieten dafür alle Rahmenbedingungen, die man braucht, um diese Challenge zum Erfolg zu führen. Ist vielleicht ein interessanter Job für dich? Dann schau doch bitte mal nach auf exploreyourtalents.de/jobs und finde auf dieser Website die passende Stelle für dich. Da erfährst du auch, was dich sonst noch an Benefits bei uns im Unternehmen erwartet. Schau nach und komm in unser Team. Infos und Links findest du ebenfalls in den Podcast-Notizen, also den Shownotes. Jetzt ist bei mir im Studio Teve Schäfer. Ich grüße dich. Moin.
Ich grüße dich, Tobi.
Teve, wir sprechen über Kriminalität heute, habe ich mir mal so überlegt, weil zu diesem Thema hast du ein bisschen recherchiert. Das hat auch einen Grund. Es gab mehrere Einbrüche mit, weiß ich nicht, Beschädigungen und auch Diebstählen in den vergangenen Wochen, vor allem hier mit Fokus Altstadt, aber auch anderswo. Vielleicht fasst du mal einmal zusammen, was da passiert ist.
Ja, wir kriegen ja immer eine Meldung von der Polizei, wenn die einen Einbruch registriert haben, oft dann mit dem Aufruf, Zeugen mögen sich bitte bei ihnen melden. Und da kamen in letzter Zeit auffällig viele E-Mails bei uns an. Es handelte sich um Einbrüche verschiedenster Art. Auffällig war eine Häufung in der Castroper Altstadt. Da waren 4 Fälle in einer Nacht passiert, von einem Montag auf einen Dienstag, eine 14. auf 15. April. Da gab es einen Einbruch in das Restaurant Glückshaus. Das ist ein chinesisches Restaurant am Bennertor. Und direkt daneben ist ja die Wittnerstraße mit dem O2-Shop. Da hat jemand versucht einzubrechen, ist aber nicht geschafft. Genauso wie bei dem Restaurant Subway, das daneben ist. Und dann gibt es ja noch die Parfümerie Pieper, wo Unbekannte einen Gullideckel in ein Schaufenster geschlagen oder geworfen haben, um da einzusteigen und Parfüms zu stehlen.
Gibt's da jetzt Sorge bei den Leuten, die diese Läden betreiben? Haben wir mit Leuten gesprochen?
Ich habe darüber mit mehreren Leuten gesprochen. Einer davon ist Ching Yu Ki. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Das ist der Chef vom Glückshaus, dem chinesischen Restaurant. Der hat auf Videoüberwachung gesehen, wie jemand bei ihm ins Restaurant eingestiegen ist, durchs Fenster. Der Mann, also soll ein Mann gewesen sein, ein junger Mann, mit Handschuhen, aber ohne Maske. Das hat ihn schon mal gewundert, weil man kann sich ja gar nicht sicher sein, dass da keine Videoüberwachung ist. Und diese Aufnahmen schickt er jetzt auch der Polizei. Der hat irgendwie eine chinesische Kamera, meint er. Und ist noch ein bisschen schwierig, das denen zur Verfügung zu stellen, aber das macht er jetzt. Und er sagte, ja, bei mir im Restaurant gab es ja gar nicht so viel zu holen. Also ein bisschen Bargeld, aber jetzt auch keine großen Mengen natürlich, hat man nicht im Laden. Und auch sonst konnte man da ein paar kleinere Gegenstände wie so ein Lautsprecher oder so ein Pad, auf dem man Bestellungen machen kann, abgreifen. Aber das Risiko, geschnappt zu werden, ist ja eigentlich total hoch, wenn man in der Innenstadt das macht. Und dann für so wenig Ertrag ist das schon ein bisschen merkwürdig. Genauso sagte das der O2-Geschäftsmann, dessen Namen ich gerade nicht drauf habe, Herr Fitz, meine ich, Hannes, glaube ich, der sagte auch, ja, es sind Handys in meinem Shop, aber die Handys, die du im Schaufenster siehst, das sind nur Attrappen, die kosten 6 Euro das Stück.
Ach krass.
Und ja, das macht gar keinen Sinn, die zu klauen.
Das wusste ich auch nicht.
Ich auch nicht, aber jetzt, das stand im Artikel, also wenn du vorgehabt hättest, da einzubrechen, dann hättest, also oft überlegen sich das wohl Leute auch anders, wenn sie sehen, Handygeschäfte, wenn sie so ein bisschen Ahnung haben, dann sieht man das wohl und okay, dann klaut man das schon mal gar nicht oder bricht da schon mal gar nicht ein.
Ja.
Außerdem habe ich noch mit Max Zimmer gesprochen.
Der ist jetzt gar nicht konkret betroffen gewesen. Nee. Warum haben wir mit Max Zimmer gesprochen? Das ist ja der Mann vom Juwelier hier am Markt.
Der ist Mitglied bei Cass Concept und als solcher sehr gut vernetzt in der Kaufmannschaft.
Was ist Cass Concept?
Cass Concept, das kannst du mir besser erklären als ich.
Genau, das der nennt sich Standortgemeinschaft. Das ist also ein Zusammenschluss von Gewerbetreibenden, also vor allem natürlich Kaufleuten, Händlern, aber auch anderen, die hier ihre Dienstleistungen anbieten, um die Altstadt zu beleben. Das gibt seit 20 Jahren, hieß früher auch mal anders. City Ring, glaube ich, hieß das mal. Die haben auch oftmals zum Ziel gehabt, Veranstaltungen gemeinsam auf die Beine zu stellen, wie das Night Shopping zum Beispiel, oder sich abzusprechen bei Öffnungszeiten, Schließzeiten, damit damit es eben nicht so ist, dass samstags um 14 Uhr schon die Hälfte zumacht und die andere Hälfte noch bis 18 Uhr auf hat und so. Solche Sachen sprechen die immer mal wieder untereinander ab. Und Max Zimmer bzw. dessen Vater Matthias Zimmer, die haben ein gewichtiges Wort mitzusprechen, weil sie eben Eigentümer von Immobilien sind, aber eben auch ein, naja, nicht unbedeutendes, sehr traditionsreiches Juweliergeschäft hier haben. So, und was hat Max Zimmer gesagt? Macht er sich jetzt Sorgen um seine eigene Goldschmiede oder wie
das,
sieht das
aus? Das war so ein Nachmittag und Max Zimmer sitzt ja hier direkt bei uns an der Redaktion im Prinzip. Dann habe ich gedacht, gehe ich einfach mal rüber und frage ihn.
Ja.
Und er hat gesagt, mit den Gesprächspartnern, die er jetzt zuletzt hatte, die machen sich da keine großen Sorgen rum, eben weil es irgendwie so unprofessionell wirkt schon. Also da haben Leute die Videoüberwachung offensichtlich nicht im Schirm und lassen sich davon erwischen. Sie brechen in Läden ein, wo es überhaupt nichts Nennenswertes zu holen gibt. Und ja, außer diesen Einbrüchen gab es aber noch viele weitere Einbrüche in letzter Zeit in Castrop-Rauxel, die jetzt gar nicht so richtig damit in Verbindung zu bringen sind. Also es wurde vor ungefähr 2 Wochen in eine Garage in Deininghausen eingebrochen. Da wurde ein sehr schönes Motorrad geklaut. Das wurde dann einen Tag später in Dortmund gefunden, nachdem ein Zeuge gesehen hat, wie das auf einen Anhänger oder einen Transporter geladen werden sollte. Auch ein Einbruch in Castrop-Rauxel, der jetzt aber mit diesen Ladendiebstählen nicht so richtig in Einklang zu bringen ist. Dann gab es noch einen Einbruch in Ickern, in ein Ladenlokal, wo Tabakwaren geklaut wurden.
Okay, wir spulen mal vor. Wir verlinken das in den Shownotes. Du hast ja eine Übersicht gemacht. Da ist eigentlich im Prinzip alles nochmal übersichtlich zusammengestellt. Was sagt denn die Polizei dazu? Weil natürlich müssen wir dann, wenn wir recherchieren, auch mit der Polizei über diese Sachverhalte und vielleicht ja eine mögliche Häufung, die wir jetzt hier vorfinden, ja auch mal sprechen.
Genau, meine Frage an Andreas Lesch, den Sprecher der Polizei direkt. Wie heißen die Direktion?
Ne, Polizeipräsidium
Recklinghausen.
Oder Kreispolizeibehörde.
So, den habe ich gefragt, kann man von einer Einbruchsserie sprechen? Einfach weil so viele Einbrüche in so kurzer Zeit, wir kriegen das ja immer mit, das ist schon ungewöhnlich. Das ist nicht alltäglich. Er sagt, man kann nicht von einer Serie sprechen. Einerseits, weil die Taten so unterschiedlicher Natur sind. Also es ist ein Wohnungseinbruch dabei, Einbrüche in Geschäfte, Restaurants, in eine private Garage. Es wurden Sachen geklaut von einem Anhänger und diese Taten sind einfach schon mal sehr, sehr unterschiedlich. Außerdem, um von einer Serie sprechen zu können, brauchst du Anhaltspunkte darauf, dass es sich um einen und denselben Täter oder dieselbe Gruppe von Tätern bei mehreren Taten gehandelt hat. Das scheint nicht der Fall zu sein, außer bei dem O2-Shop und beim Glückshaus, weil da die Zeugenaussagen übereinstimmen über die Kleidung des Mannes, der da eingebrochen hat, beziehungsweise versucht hat einzubrechen. So eine Camouflage-Jacke soll der getragen haben und deswegen kann man da einen Tatzusammenhang herstellen. Genau daneben sind ja Subway und Pieper.
Pieper ist ein bisschen weiter um die Ecke, aber auch in der Altstadt, ja.
Und das war zwar die gleiche Nacht und genau in der Nähe, aber du kannst jetzt nicht sagen, das war eine Art von Serie, weil es könnte theoretisch auch sein, dass das andere Täter gewesen sind.
Was in so einer Häufungssituation dann immer so die Runde macht, ist, es wird alles immer schlimmer. Alle Leute sagen, die Welt wird immer unsicherer und ich muss mich fürchten. Ist das so? Was sagt die Polizei zu diesen Dingen?
Die haben uns auf die Kriminalitätsstatistik hingewiesen, die sie neulich erst veröffentlicht haben für das Jahr 2024. Da war klar zu sehen, dass es von solcher Art, also Einbrüche in Geschäfte, Verkaufsräume, da gab es so eine Sammelkategorie für so ähnliche
Kioske
Fälle.
Kioske sind auch noch mit dabei, genau.
Da gab es 11 Fälle in 2024 und davon wurden 6 aufgeklärt. Das bedeutet, dass wenigstens ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte, ohne dass jetzt dabei steht, ob der verurteilt wurde oder nicht. Und im Jahr davor, 2023, waren es 21, wenn ich es richtig im Kopf habe, fast doppelt so viele Fälle, von denen sogar weniger, also 19%, nur aufgeklärt werden konnten. Mit dieser Statistik wollte mir der Sprecher offenbar zeigen, es ist nicht alles immer schlimmer geworden. Wie das jetzt am Ende des Jahres 2025 aussehen wird, wissen wir noch nicht. Aber ich denke, man kann jetzt nicht sagen, die Welt geht unter in Castrop.
Grundsätzlich einen Trend gibt es aber, glaube ich, was Wohnungseinbrüche angeht. Da haben wir vor 10 Jahren noch so jedes Jahr so 300 Fälle gehabt und inzwischen sind wir bei deutlich eigentlich unter 200 Wohnungseinbrüchen im Jahr. Da hat sicherlich dazu beigetragen, dass es einfach mehr Sicherheitssysteme inzwischen gibt, bessere Fensterverriegelungen mit diesen Pilzköpfen, die dann rund um das Fenster quasi sind, so dass man da also zum Teil schwieriger einsteigen kann. Und da hat die Polizei ja früher auch so richtige Kampagnen, Riegel vor hieß das, gemacht, so Öffentlichkeitsarbeit, ist auf Marktplätzen gewesen und hat die, weiß nicht, Eigenheimbesitzer darüber informiert, was sie tun können, wie sie sich absichern können. Und ich glaube auch so private Alarmanlagen, die dann im WLAN eingebunden sind und so, das hat alles, glaube ich, seither auch deutlich nochmal mehr Raum eingenommen in der Stadt und führt offenbar dazu, dass jetzt so gerade auch dieses Gewerbsmäßige und Bandenmäßige jetzt ein bisschen offenbar zurückgedrängt werden konnte. Und über eine Bande, hattest du ja gerade schon mal gesagt, können wir hier in diesen Fällen ja auch nicht sprechen, sondern wahrscheinlich eher über so eine Art Beschaffungskriminalität oder Gelegenheitskriminalität. Wissen wir aber natürlich auch nicht genau. Was muss man jetzt am Ende des Tages noch wissen zum Thema Einbruchskriminalität?
Also ich glaube, man hat immer so einen großen Gap zwischen Sicherheit, tatsächlicher Sicherheit und dem Gefühl der Sicherheit. Dieses Gefühl ist, glaube ich, ein Problem in der Stadt. Das hören wir immer wieder, da sprechen Politiker drüber. Das sind nicht nur wir, die ein Unsicherheitsgefühl verursachen, sondern in der Bevölkerung ist das irgendwie ein Thema. Das ist mir aufgefallen.
Genau. Dazu trägt vielleicht auch eben unsere neue oder schnellere, interaktivere Medienwelt eine Rolle, weil bei Social Media ganz schnell auch immer Sachen aufploppen und man das vielleicht gefühlt einfach noch näher an sich heranlässt dadurch, dass man sein Handy in der Tasche hat und durch Push-Nachrichten schneller auf solche Dinge hingewiesen wird, die man sonst vielleicht nur, in der Randspalte als Meldung früher in der Zeitung hatte. Da waren sie immer noch da und genauso da, vielleicht sogar mehr, aber man hat es vielleicht einfach nicht so extrem in seinem Alltag wahrgenommen. Mhm. Ist jetzt eine Vermutung, sagen auch Psychologen, gibt es auch Studien zu und so, aber ganz sicher ist das auch ein Thema bei der Polizei, die uns immer wieder, wenn wir mit ihr sprechen, auf objektiv und subjektive Wahrnehmung von Sicherheit hinweisen. Und sicher muss das auch bei der Politik in die ganzen Überlegungen mit einfließen.
Was mir jetzt nochmal durch diese Recherche klarer geworden ist, wie wichtig eigentlich Videoüberwachung in Geschäften ist. Also zum Beispiel jetzt beim Glückshaus, die haben Videoüberwachung, dadurch konnten sie jetzt der Polizei sehr wichtige Hinweise liefern. Und ja, können dann zur Aufklärung beitragen. Deswegen, wer noch keine Überwachungskamera hat an seinem Geschäft, kann man sich ja mal überlegen.
Ich danke dir auf jeden Fall für diesen Einblick und wie vorhin schon angekündigt, wir verlinken die Dinge, die du recherchiert und aufgeschrieben hast, natürlich hier in den Shownotes.
Jo.
Bis nächste Woche dann, oder?
Ja, hoffentlich.
Bis dann, ciao.
Wenn du mich einlädst.
Tschüss. Natürlich. Ich habe diese Woche in einer alten Zeitung geblättert. Genauer gesagt hatte ich eine Ausgabe der Ruhrnachrichten aus dem Jahr 1971 vor mir liegen. Und ich musste ein bisschen schmunzeln. Da lächelt mich doch auf einem Foto ein Mann an mit Hemd, Sakko und Krawatte, aber ohne Bart. Freundlich, total zugewandt. Ich hätte ihn nicht erkannt, obwohl ich ihn kannte. Er sah auf diesem Foto aber irgendwie so gar nicht aus, wie ich mir einen DJ heute vorstellen würde. Dabei war dieser Mann DJ und hat regelmäßig als eine Art Kolumnist bei uns in der Zeitung, also in den Ruhrnachrichten, eine Art, Hitliste Top 15 präsentiert als Kolumnist von Charlies Hitparade. Tom Jones klettert nach oben, stand als Überschrift über der Ausgabe, die ich in der Hand hatte. Der Song Till von eben jenem Tom Jones ging damals von Platz 8 auf Platz 5 rauf. Auf 1 stand Soli Soli von Middle of the Road. Auf 11 Amarillo von Tony Christie. Warum ich das jetzt hier alles erzähle? Weil Charlie gestorben ist. Charlie Plücker mit bürgerlichem Namen Karl Friedrich ist 84 Jahre alt geworden. Viele kannten ihn nicht nur, weil er in der SPD Kommunalpolitik gemacht hat, sondern auch für seinen, zum Ende hin sehr deutlich markanten Schnurrbart und vor allem für seine Arbeit hinter dem Mikrofon. Er war in den 60er und 70er Jahren DJ in verschiedenen Diskotheken der Stadt. Zu einer Zeit, als wirklich noch Schallplatten aufgelegt wurden. Und er stand auf vielen Bühnen als Moderator. Castrop kocht über, Solidarfunkparty, Rock unterm Förderturm, AIDS-Gala. Er war eigentlich auf all diesen Festivals, die Castrop Rauxel bis heute zum Teil feiert, irgendwie involviert. Charlie ist tot, obwohl ich ihn gerne auch hier im Podcaststudio noch am Mikrofon begrüßt hätte. Seine Familie trauert und die Stadt trauert mit. In meinem Nachruf auf rohnachrichten.de widme ich ihm einen Text unserer Reihe Unvergessen. Ich jedenfalls habe ihn immer gerne auf Presseterminen getroffen. Rest in Peace, Charlie. Unsere Episode 145 endet also wieder mit etwas Wehmut. Naja, Trauer und Schmerz sind eben auch Teil unserer Arbeit. Unser Team der Rohnachrichten recherchiert neben diesem Aspekt, neben Ärger und Streit in der Stadt, aber super gern auch fröhliche News, Besonderheiten, Skurrilitäten des Alltags. Also steckt uns doch gerne Infos, worüber wir unbedingt mal berichten sollten. Die E-Mail-Adresse habe ich am Anfang schon mal verraten. Sie lautet podcast@rohnachrichten.de. Wir finanzieren unsere Arbeit, sprich unseren Journalismus in unserer Stadt, über unser Angebot RN+. Schaut euch das doch gern mal an und schließt ein Abo ab. Dafür gibt es unterschiedliche Abo-Modelle. Der Einstieg ist aber besonders leicht gemacht. Die ersten 4 Wochen kosten im Moment nur 1 Euro. Ich freue mich, wenn ihr bald auch Teil unserer Community seid. Bleibt gesund, schaltet wieder ein, wenn der neue Podcast erscheint. Es sieht so aus, als gäbe es kommende Woche eine Spezialepisode. Lasst euch einfach überraschen und abonniert unseren Podcast. Dann verpasst ihr nichts, auch nicht die nächste Spezialfolge. In diesem Sinne, ich danke euch. Euer Tobias Weckenbrock. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.